die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Und ich muss sagen, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben heute ein cooles Thema parat für euch und wir haben auch ein neues Podcast-Format. Wine History. Wir tauchen in die Historie vom Wein ein, suchen uns dort interessante Geschichten raus und wollen sie euch erzählen. Und heute geht's los mit einem Thema, wo ich mich sehr, sehr darauf freue. Es ist fast unendlich. Es geht um die legendären Zisterziensermönche.
Wer uns ja schon zugelost hat, der weiss, wir nehmen in unseren Folge immer also ein bisschen Bezug auf das Anbaugebiet und dort spielt ja auch Geschichte eine gewisse Rolle. Wie sind die Reben dort angekommen? Wie ist das entstanden? An vielen Orten sind es immer die Römer und Griechen. Was ja dort das Spannende ist, Rom, Griechenland eben, und im speziellen Rom, wo ja wirklich so ein Riesenreich war und den ganzen Mittelmeerraum eingenommen hat, hat natürlich für eine Verbreitung gesorgt. Und irgendwann ist das System halt kollabiert, wie so alles, was dann mal eins zu gross wird.
Also der ganze Römer und der Griech sind mit ihren ganzen Weinen, hat sie von der Geschichte rausgeschwemmt.
Genau, aber es gibt ja zum Glück auch irgendwelche Leute, die dafür sorgen, dass nicht gerade alles verloren ist. Und da ist in dem Fall dann mal eins die Kille eingesprungen.
Also die eine Grossmacht löst die andere ab. Und ich hoffe aber, sie macht es richtig, indem sie wenigstens noch das Wissen von denen, die vorher in Charge waren, ein bisschen konserviert und mitnimmt.
Die Römer haben es mal aufgebaut, ihr Reich ist zusammengefallen, Mönche, Klöster sind dort angekommen, haben dann das Wissen konserviert, weil in der Tradition der Klöster war ja auch Bücher schreiben, eben Wissen speichern. Und durch ihr Filialnetzwerk durch ganz Europa durch, hat sich das Wissen dann wieder verteilen können. Und so hat sich auch der Weinbau weiterentwickeln und dort haben die lieben Zisterzienser eine wichtige Rolle eingenommen.
Gut, und du hast jetzt gerade das Wort Filialnetz erwähnt. Wie man sich so ein europäisches Filialnetz auch im frühen Mittelalter kann aufbauen, das werden wir euch heute schön aufzeigen. Aber ich glaube, bevor wir das machen, müssen wir jetzt einmal ganz an die Anfänge gehen von diesen Zisterziensermönchen. Also das ist jetzt ein bisschen bis zu den Römern ausgehalten, aber wir fangen jetzt ein bisschen später an. Wir können aber jetzt noch nicht gerade über Zisterzienser reden, weil es hat vor denen einen Orden gegeben und dort fängt die Geschichte an, nämlich bei den Benediktiner. Und Benediktiner, ja, da muss man sagen, die haben eigentlich gerne ein bisschen harte Regeln gehabt, wie muss geschafft und gelebt werden.
Ja, zumindest haben sie mal so da, als ob sie die Härte sind. Also irgendwo im 6. Jahrhundert nach Christus müssen die Benediktiner in Süditalien unten entstanden sein. Wie der Name sagt, Benedikt war der Namensgeber von diesem Orden.
Entschuldigung, der heilige Benedikt, ja? Ja, gut. Einfach korrekt bleiben da kirchlich.
Ja, aber dann war es nur der Benedikt gewesen. Heilig ist er erst später.
Ja, gut, das haben wir jetzt nicht recherchiert, aber ja.
Zumindest ist doch das so eine Mode vom Vatikan. Anyway, und auf jeden Fall, der Benedikt hat dann im Jahr 540 seine Benediktinerregeln rausgegeben, oder latinisch haben wir die Regula Benedicti genannt. Und das muss ziemlich ein umfassendes Werk sein. Du hast dich ja da genauer damit auseinandergesetzt.
Ja, ich habe das Ganze durchgelesen. Nein, ich glaube, ich hätte Zeit nicht gehabt, weil das Werk mit diesen Regeln besteht aus 73 Kapiteln. Es regelt einfach alles vom mönchischen Leben. Kapitel 21 und 22 übrigens, falls du es mal nachschlagen willst, tut sich am Leben der Mönche widmen. Das Werk ist relativ ausufernd, aber wenn man es jetzt so auf einen latinischen Satz zusammenfassen will, dann könnte man eigentlich sagen, was dort vor allem daraus rausgeht, die Essenz ist Ora et Labora.
Bete und arbeite.
Es hat auch noch einen anderen Satz, der ist dann in diesen Regeln drin gestanden, unter welcher Prämisse das Benediktinerleben abzulaufen hat, nämlich ut omnibus glorificetur Deus. Also, damit in allem Gott verherrlicht werde.
Benediktiner scheinen ja recht umtriebig schon zu sein, weil in Süditalien gegründet. Und jetzt springen wir von Süditalien direkt ins französische Burgund, nach Cluny.
In Cluny hat es ein Benediktinerkloster gegeben. Und ja, also wenn man halt betet und arbeitet, was kommt als nächstes? Reichtümer. Ja, man nimmt Geld ein, man kauft ein bisschen Land, man erbt, man kommt Spenden überall als Kloster. Und das Benediktinerkloster in Glüni, ja, das ist einfach immer reicher geworden. Und das kennt man ja auch gut. Zu was führt zu viel Geld? Ja, klar, natürlich zu einer Verluderung der Sitte. Oder sie haben nachher ihre eigenen Regeln, die Regula Benedicti, dort nicht mehr so strikt befolgt, wie das vielleicht nötig gewesen wäre. Und das hat dann in dem Kloster Glüni doch für ein bisschen Unmut gesorgt, oder? Da hat es einen gegeben, dem ist das so richtig auf den Sack gegangen.
Der berühmte eine, der dann halt gefunden hat, nein, so kann es nicht weitergehen, das müssen wir reformieren. Das war der Robert de Molesme, der dann gefunden hat, nein, mit dem kann ich mich jetzt so überhaupt nicht mehr identifizieren, sondern ich will wirklich die Regeln vom heiligen Benedikt leben. Hat sein Bündeli geschnürt, gepackt und ist mal abzottelt. Der Robert de Molesme hat dann sein Bündeli gepackt, ist losgezogen, hat 1075 dann sein eigenes Kloster gegründet, das dann auch seinen Namen getragen hat, das Kloster Molesme. Ist dann aber immer noch nicht so ganz zufrieden gewesen, weil er es halt gerne noch ein bisschen puristischer gehabt.
Ja, aber Nagier war doch dort der Chef gewesen, hätte doch können sagen, hey Leute, so läuft's. Und jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert.
Manchmal brauchst du halt mehrere Anläufe und den nächsten Anlauf hat er ja dann gerade noch mal genommen mit 20 Kollegen, die das auch so gesehen haben. Und ist dann, was sind das, knapp 23 Jahre später nach Cito und dort in dieser Umgebung, Cito in der Nähe von Vaux-en-Romanée im Burgund, hat er dann nochmal ein Klöster aufgezogen, wo man dann wirklich das absolut puristische Leben aufgezogen hat und die neuen Regeln herausgegeben hat. Und ganz, ganz zentral hat er gefunden, natürlich, dass man das Handwerk ehren soll.
Ich finde, er hat ja vor allem zwei Sachen gemacht, oder? Also, er gilt eigentlich als Reformator, Erneuerer und gleichzeitig auch als Traditionalist, oder? Also, wenn es nach den Regeln geht, hat er gefunden, da müssen wir dann näher die benediktinischen Regeln, es wird geschaffen und fertig. Und dann hat er aber auch gefunden, so kirchliche Praktiken, wie das Bauern einen Zehnten abliefern und Verpachtungen zum Geld aus dem Volk rausziehen, das hat er ja dann eigentlich eher verabscheut.
Da war jetzt nichts irgendwie mit den anderen Schröpfen, sondern wir müssen selber für uns sorgen. Und das lässt mich auch wieder an unser Reischen denken. Als wir in Burgund waren, sind wir ja auch schon in dem Kloster vorbeigegangen.
Genau in dem Kloster, wo er den Zisterzienserorden dann eben gegründet hat, sind wir gewesen, ja. Das ist eine sehr zurückhaltende Anlage. Sie hat eine gewisse Grösse, aber ist jetzt wirklich weit weg von jeglichem kirchlichen Prozess.
Also sehr einfach gehalten. Und für etwas ist ja das Kloster heute noch bekannt.
Ja, da bin ich mal böse angeschaut worden von einem Zugkondukteur für das.
Ja, dafür haben wir ja das Abteil für uns gehabt, nämlich einen Käse aus Kuhmilch. Sehr fein, aber dufttechnisch vielleicht nicht ganz so einfach.
Ein bisschen intensiv, ja. Gut, jetzt haben wir viel erzählt, kurze Zusammenfassung. Also es hat Römer gegeben, die sind verschwunden, dann hat es Klöster gegeben, unter anderem Benediktiner. Die sind verfressen und reich geworden im Burgund. Dann haben sich ein paar abgespalten, haben ihr eigenes Kloster gegründet, nämlich Zisterzienser. An dem Punkt sind wir jetzt und jetzt irgendwann muss es jetzt auch mal um Wein gehen. Oder? Jetzt haben wir da Handwerk und Betten und so. Wenn man ein Kloster gründet, dann gibt es was, Nagi?
Dann gibt es meistens ein Geschenkli. Und wenn wir ja schon im Burgund sind, dann gibt es dort dann auch den legendären Herzog von Burgund. Und der hat den lieben Leuten natürlich ein wahnsinns Weihnachtsgeschenk gemacht. Er hat ihnen in Meursault einen Rebhang geschenkt an Weihnachten.
Wenn wir das so überlegen, würde ich mir das einmal von dir so zu Weihnachten wünschen. Einfach so einen schönen, teuren Rebhang.
Nur heutzutage ein bisschen schwierig in dieser Gegend, wenn man, ich glaube, ein Winzer hat mir mal gesagt, an 100 Meter Rebziele denkt, sind das 1 Million Euro.
Ja, und die haben dann einen Rebhang bekommen und ja, jetzt muss man sagen, der Zisterzienser von seinem Wesen her ist jetzt weniger so der Typ, ja gut, dann gehe jetzt halt in den Rebhang und ein bisschen Trauben lesen und mache ein bisschen Wein draus. Nein, der Zisterzienser gehört eher, ein bisschen, ich würde sagen, zu den Nerds. Er will dann ganz, ganz genau wissen, was jetzt da gerade abläuft in dem Boden und mit diesen Trauben und so weiter.
Wie gesagt, es geht darum, das Handwerk zu ehren. Wer das Handwerk ehrt und sich schlussendlich auf seine eigenen Einkünfte muss verlassen, dann muss er so arbeiten, dass etwas rausschaut. Ich kann mir vorstellen, das hat dazu geführt, dass sie auch wirklich nicht nur nerdig, sondern halt wirklich sehr genau haben müssen unterwegs sein, um die Resultate zu erreichen. Man sagt ja auch, Zisterzienser haben dann zu dieser Zeit einen sehr hohen Bedarf an Messwein gehabt. Und den Messwein hat man dann zumal nicht nur an den Priester gegeben oder denen, die die Messe hatten, sondern eben auch an den Laien. Und wenn du natürlich besonders viel Mittrinker hast, brauchst du besonders viel Wein. Und ihr Anspruch war, dass der Messwein nicht gepatscht wird.
Aha, also schon mal einen höheren Qualitätsanspruch.
Genau, sagt ja einiges.
Die haben dann angefangen, sich mit dem Weinthema zu befassen. Und jetzt mal gesehen, also wenn es um Innovationen geht im Weinwesen, dann haben sie sehr viel von dem, was man auch heute noch macht, erfunden oder weiterentwickelt. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Oder? Also sie haben den Weinhang bekommen und dann haben sie angefangen zu experimentieren. Zum Beispiel haben sie ausprobieren Rebschnitt, verschiedene Techniken. Was passiert denn mit dem Wein, wenn ich so schneide, wenn ich so schneide? Sie haben Veredelungstechniken ausprobiert, sie haben verschiedene Weinbergtechniken ausprobiert. Und dann, finde ich, haben sie eine ganz grosse Leistung auch hergelegt. Sie haben den Terroir-Gedanken angefangen etablieren.
Der Terroir-Gedanke, der in Burgund eigentlich wirklich so das zentrale Element ist. Also wenn man heutzutage eine Karte anschaut, von der Gott d'Or, dann siehst du dort drauf Rap-Lagenkarten, wo die kleinsten Parzellierungen drin sind. Und das Spannende dort dran ist, auch wenn du einen Wein probierst, die unterscheiden sich geschmacklich nach diesen Lagen. Also das heisst, die haben in dieser jahrelangen Arbeit, die sie gemacht haben, herausgefunden, wo liegen die Unterschiede. Sie haben den Boden können unterscheiden, sie können die klimatischen Einflüsse mitnehmen. Und haben durch das ein System entwickelt, wie man es, glaube ich, sonst fast nie sieht, in dieser Präzision und in dieser detailgetreuen Ausbreitung.
Und ja, wir sind da noch in Zeiten unterwegs, wo du nicht mal schnell im Internet hast können schauen, wie wird das Wetter nächste Woche, oder? Sondern das haben sie alles müssen beobachten, das haben sie müssen akribisch dokumentieren, das haben sie müssen lehren. Also ich finde das recht faszinierend. Ich würde mal noch mehr auf so Innovationen von ihnen eingehen. Also man sagt, im Chablis, da haben sie ja den ersten Chardonnay angepflanzt, den es gegeben hat in der Geschichte des Weins. In Vougeot, da haben sie eine Parzelle gehabt und dort sind dann immer die Viecher ein bisschen durchgesäckelt, haben sich genüsslich da an diesen Reben. Da haben sie sich überlegt, gut, was machen wir jetzt? Dann haben sie einfach ein Mäuerli um die Parzelle umgebaut. Das ist dann also quasi geschlossen gewesen. Darum heisst es auch Glo und auch heute noch, wenn man gewisse Wein aus dem Burgund kauft. Dann heisst es, hat das Wort Glo drin, Glo de Tar zum Beispiel, um einfach einen zu nennen. Und das haben sie erfunden, oder? Das Mäuerli rundherum bauen, zum den Wein schützen, aber das Mäuerli tut dann auch nicht nur Viecher fernhalten.
Du erwähnst jetzt gerade den Glo Vougeot und das ist ein riesen Glo. Das sind nicht nur irgendwie so 6-7 Hektar. Das sind, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber mindestens 30 Hektar. Und dort dann mal so schnell ein Mäuerli bauen, das Ganze noch in einzelne Parzellen unterteilen und dann nebendran gerade noch so ein Château de Vougeot, also früher halt die Unterkunft für Mönche, heute genutzt für irgendwelche Weinausstellungen oder Vereinstreffen von diesen Freunden von der Wein aus Burgund. Wow, ist eine ordentliche Leistung. Und dass so ein Mauer dann eben auch wieder Auswirkungen hat, sie bricht den Wind, neben dem, dass sie Tierli tut abhalten, sie tut Wärme speichern, sie hat Einfluss auf das Mikroklima von dieser Lage. Das sind alles Sachen und das ist Wissen, das dort akkumuliert worden ist und auch heute noch Bestand hat.
Ja, heute würden wir einfach ein Start-up gründen, um das nachher zu vermarkten, oder? Sie haben aber das Wissen dann einfach vor allem unter sich weitergegeben. Können wir dann nachher noch schnell darauf zurück. Ich würde auch noch erwähnen, sie sind übrigens auch noch der Erfinder von Grand Cru-Weinen, oder? Also zum sagen, dass Weine, die außerordentlich gutes Terroir haben, dass man die dann auch so labeln muss. Und man hat ja auch ein bisschen gesagt, ja, Zisterzienser, die schmecken den Boden, hat man so im Volksmund gesagt, weil sie sich einfach so gut mit so Sachen auskennen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir dann wirklich so vor meinem geistigen Auge so einen Mönch gesehen, der auf dem Boden knüllt und irgendwie die Erde abschlägt.
Oder eben einen linienroten Sand zieht.
Jetzt haben wir es mal von den Wein-Innovationen gehabt, wo sie alles gemacht haben. Nachher kommen wir dann noch schnell dazu, wie die nachher europaweit vertrieben worden sind. Ich habe aber noch etwas anderes Interessantes über sie herausgefunden. Oder? Also du hast jetzt so ein Kloster in Burgund und dann haben sie örtlich nicht nur das Kloster gehabt, sondern sie haben dann auch noch landwirtschaftliche Filialen aufbauen. Und die, für die gibt es ein Wort.
Ja, das sind Granges. Die Grange die haben eigentlich ein Merkmal gehabt in der Definition. Das sind Gutsbetriebe gewesen, die Mönche haben dort drauf gelebt, die haben das bewirtschaftet und sie hätten nicht selten weiter als 20 Kilometer vom eigentlichen Kloster entfernt sein. Es gibt aber auch Überlieferungen irgendwo aus Holland, als ein Kloster gegeben, wo irgendwie 25 Sertig Grange gehabt hat, mit irgendwie, ich glaube, 10.000 Hektar Land, wo dann durch das bewirtschaftet worden sind. Ja, also Monsteranlage zum Teil. Und wenn man jetzt noch denkt, wie so ein Kloster gesetzt worden ist, das dann wieder wie so ein Spinnennetz seine Ärmel ausbreitet hat, ich glaube, dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass die Zisterzienser ziemlich schnell, ziemlich weit gewachsen sind, bis an Grenzen vom damals bekannten Europa und so eigentlich wirklich überall so ein bisschen ihre Finger im Spiel gehabt haben.
Man sieht schon, die Zisterzienser, die haben sich auch auf Prozessoptimierung sehr gut verstanden, oder? Also die haben Strukturen geschaffen, Abläufe, Organisationssystem, das haben die sich alles ausgedacht. Ja, und jetzt hast du gesagt, klar, die haben sich dann einfach ausdehnen in ganz Europa. Und auch dort, weil er halt der Zisterzienser ist, der ist nicht einfach mal so ein bisschen rumgelaufen und geschaut, wo kann ich noch, wo will ich noch. Nein, auch dort zum Expandieren hat er ein System gehabt. Es hat nämlich bei ihnen eine Regel gegeben, wenn in einem Zisterzienserkloster 60 Mönche sind, ab dieser Zahl müssen 12 Mönche ausziehen in die grosse, weite Welt und ein neues Kloster eröffnen.
Wenn man dort die Zahlen dann anschaut von der Expansion, die sind aber schon wahnsinnig beeindruckend. Irgendwie 1153 haben wir 400 Abteien, 100 Jahre später sind wir bei 2000 Abteien plus noch 1400 Nonnenklöster. Das ist eine Explosion zu dieser Zeit.
Ja, und jetzt muss man ja aber sehen, was sie dann auch noch hergebracht haben, oder? Also, wenn du das vorher umrissen, wie sie im Burgund gewirkt haben, um den Wein weiterzuentwickeln. Und dann haben sie aber an vielen von diesen Standorten haben sie dann auch Wein angebaut und haben aber ihre Grundtechniken, die sie mitgenommen haben, dann immer ortsspezifisch auch adaptiert. Oder? Und das geht jetzt um ganz viele Gebiete. Also in Österreich, wir haben auch schon ein Volk darüber gehabt, Österreich ist ein Sekt von der höchsten Klasse, den man trinken kann. Wunderbare Sache. Zisterzienser, oder? Rieslinganbau, Innovationen im Rieslinganbau damals und dass Riesling überhaupt Fuß gefasst hat, Zisterzienser. Und so kann man irgendein Gebiet von Europa rauspicken. Sehr oft ja, haben sie einfach auch in der Rolle, in der Etablierung von so Weingebieten eine wichtige Funktion übernommen.
Es ist nicht nur Deutschland, es ist nicht nur Frankreich, das ist auf Spanien gegangen, das ist sogar in die Schweiz gekommen. Und bei der Schweiz, dort kann man sagen, ja, der Zusammenhang lässt sich auch dort wieder über das Kirchenrecht herstellen. Wir haben das Bistum Basel zu jener Zeit und das Bistum Lausanne. Und die sind am Erzbistum Besançon unterstanden im Burgund. Dann ist es relativ klar, dass dann der Weg schnell bereitet ist, für den Orden dann mal schnell in die Schweiz hineinzukommen. Und wenn man heutzutage am Genfersee spazieren kann, Steillage, das ist terrassiert, auch dort hast du die Mäuerli, die alles einfassen. Und das ist zurückzuführen auf die Arbeit von Mönchen, die irgendwann im Mittelalter in die Schweiz gekommen sind, mit einem Wissen, wo sie in Burgund etabliert haben und dann ortsspezifisch auf ihn einsetzen haben.
Ja, und dann relativ früh, oder? Also in Desalais, das ist einer von den berühmten Schweizer Weinhängen, auch der Bundesratswein kommt von dort. Die Desalais-Parzelle dort dem Hang, die ist auch terrassiert, den haben sie 1142 angelegt, oder? Das ist also noch vor der Gründung von der Schweiz gewesen.
Krasse Hausnummern, oder? Aber auch dort ist ihnen dann halt das Gleiche widerfahren, wie ihnen dann in Frankreich widerfahren ist. Da kommen wir vielleicht so ein bisschen ins traurigere Kapitel der Zisterzienser, nämlich ähnlich wie bei den Römern, hat es auch bei ihnen einen Niedergang gegeben.
Gut, das kennt man ja ein bisschen, oder? Jeder Grosskonzern fährt irgendwann ein bisschen an, hat nachher seinen Peak und irgendwann kommt halt bei jedem Konzern der Niedergang, wie du sagst, und der hat dann auch bei ihnen eingesetzt. Und die Ursache ist dann halt auch wieder eine Reformationsbewegung gewesen. Das ist ja dann immer spannend, dass die eine Reformation die andere wegwischt, oder? Und in dem Fall ist es eben die Französische Revolution gewesen.
Und ja, die Französische Revolution hat nichts anderes als Säkularisierung zur Folge gehabt. Will heissen, Enteignung von der Kirche, Trennung von Staat und Kirche. Und dort hat man ihnen die Rebberge abknüpft und an Weinbauern gegeben, die das nachher bewirtschaftet haben. Und im Welschland unten sind es dann halt Berner gewesen, die mal kurz auf Lausanne ab sind und im Wattland auch noch gerade so ein bisschen ihre territorialen Gelüste ausgelebt haben. Also eine ähnliche Situation, jetzt nicht gerade so revolutionär. Und das hat dazu geführt, dass dann die Zisterzienser zwar verschwunden sind, aber das Erbe von ihrer Arbeit bis heute noch nachhallen tut. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend.
Und die Zisterzienser haben dann gefunden, ja gut, jetzt haben wir die Schnauze voll von dem Burgund. Wir gehen jetzt halt dort hin, wo es kirchlich rockt. Wir gehen jetzt auf Rom.
Genau. Und dort hat man ja dann einen Generalabt eingerichtet für die Zisterzienserbewegung, wo dann alles von Rom aus an Versteuern verwalten hat.
Genau, und den Niedergang sieht man dann natürlich auch in den Zahlen, oder? Also du hast es vorher erwähnt, 1253 hat es noch 2000 Abteien gegeben, um 1300 sind es dann noch 630 gewesen. Es gibt heute noch den Zisterzienserorden, auch in der Schweiz zum Beispiel. Es haben mal 8 Klöster gegeben. Die meisten kann man noch anschauen, werden aber nicht bewirtschaftet, aber in Freiburg hat es noch eins, wo auch noch Mönche tätig sind.
So viel jetzt mal wirklich zu der Geschichte von den Zisterzienser und vielleicht weniger zum Wein selber, dass ihre Leistungen aber wirklich der Wahnsinn gewesen sind. Aber mit dem, was sie in Burgund gemacht haben, mit dem, was sie bei uns in der Schweiz im Lavone gemacht haben, mit all den Gedanken, die sie entwickelt haben, Gedanken, die bis heute nachhallen tun. Ich glaube, das ist wirklich das grosse Erbe, wo man auch jetzt in der Neuzeit noch mitnimmt, besonders auch als jemand, der gerne ein Glas Wein trinkt. Aber Schluss und am Ende können wir auch nur sagen, wir haben hier ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Zu jedem Fakt, der hier ist, könnte man, glaube ich, sich noch x Stunden recherchieren und noch eins jeweils eine eigene Geschichte daraus machen. Vielleicht passiert sie auch beim einen oder anderen Ort. Aber es soll jetzt mal eins wirklich der Überblick sein über die Zisterzienser, die bei uns immer wieder auftauchen, weil sie halt so einen erheblichen Einfluss hatten auf die Geschichte vom Wein, auf den Steg vom Wein und auf die Entwicklung und die Weiterentwicklung vom Wein. Und wir hoffen, dass das auch euch so ein bisschen ein Gefühl mitgibt für die Begeisterung, die wir hier auch haben, wenn es ums Thema Wein geht, wie der Wein entstanden ist und wie er sich noch weiterentwickeln kann.
Ja, und das war es mit der ersten Folge von Wine History. Und am Anfang haben wir ja den Satz einmal genannt, der ist gefallen, Ora et Labora, beten und arbeiten. Ich bin halt dann eher ein bisschen bei Opus et Potum arbeiten, das haben wir jetzt gemacht, und trinken, das machen wir dann vielleicht als nächstes. Oder sicher in unserer nächsten Weinbrater-Folge, die gibt es nämlich in 2 Wochen wieder. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen etwas gelernt und falls nicht, ihr habt euch ein bisschen unterhalten und falls auch nicht, dann sagt es uns einfach nicht. Bis in 14 Tagen, habt eine gute Zeit, bis bald. Ciao zusammen und tschüss Nagi.
Ciao Nelly.